Heute entführt uns Lillian Barley mit ihrem mystischen Roman Der Zauberbann in die fantastische und aufregende Welt geheimnisvoller Fabelwesen. Das Kinder- und Jugendbuch ist 2009 im Spielberg Verlag erschienen. Inhalt: Tim und Sarah sind seit ihrer Geburt durch einen magischen Zauber verbunden. Als Sarah eines Tages auf geheimnisvolle Weise verschwindet und Tim sich auf die Suche nach ihr macht, beginnt für beide eine aufregende Reise durch die verborgenen Welten fantastischer Wesen. Die Kinder erleben spannende, aber auch sehr gefährliche Abenteuer. Sie geraten in den Bann einer heimtückischen Fee und in die Fänge eines bösen Hexenmeisters. Der Mut, ihre unzertrennliche Freundschaft und das Gute stehen Tim und Sarah als Wegbegleiter ständig zur Seite. Der Zauberbann von Lillian Barley. Der Abend dämmerte. Nach mehreren heißen Sommertagen breiteten sich über einer abgeschiedenen Gegend des Schwarzwaldes dunkle Wolken aus. Windstöße fegten über das Land, wirbelten loses Blattwerk durch die Lüfte und rauschten durch die düsteren Wälder. Merkwürdige Geräusche drangen aus dem Dickicht hervor und unheimliche Schatten huschten durch das Gehölz. Es hatte den Anschein, als würden einige seltsame Wesen vor dem nahenden Wolkenbruch fliehen wollen. Nach Einbruch der Dunkelheit begannen die ersten Gewitter zu toben, es goss in Strömen. Blitze zuckten vom Firmament bis über die Berge hinunter, und der Donner grollte durch die stürmische Nacht. Erst am Morgen verzogen sich die Unwetter und ließen die Landschaft in sattgetränktem Grün zurück. Der Geruch von Pilzen, feuchtem Moos und Hölzern stieg als feiner, nebliger Dunst aus dem tiefen Forst. Plötzlich erschallte ein aufgeregtes Geschrei mehrerer Waldvögel. Wenige Augenblicke später nahm eine Schar von ihnen Kurs auf das friedlich ins Tal eingebettete Städtchen. Ihr Ziel war das Krankenhaus, über dessen Dach sie wie in einem magischen Ritual 7-mal im Kreis flogen. Dann verteilten sie sich auf den Ästen der Bäume im Park vor dem Eingang zum Krankenhaus. Hier verharrten die Vögel, als würden sie auf ein besonderes Ereignis warten. Menschen, deren Weg an diesem Morgen durch den Park führte, wunderten sich über das Spektakel dieser verschiedenen Vogelarten und über ihr seltsames Verhalten. Vom Specht über den Kuckuck, den Waldkauz bis zum Habicht waren alle anwesend. Jeder, der stehen blieb und ihnen seine Aufmerksamkeit schenkte, spürte die von Zauberkräften durchzogene Stimmung, die in der Luft lag. Kurz darauf näherte sich ein geheimnisvoller Nebelhauch dem leicht geöffneten Fenster der Entbindungsstation. Wie von Geisterhand geführt, schwebte er durch den schmalen Spalt in den Raum. Mit seinem Duft aus Myrrhe, Weihrauch und Sandelholz umgarnte er sanft zwei Gebärende. Es war der 7. Tag des 7. Kalendermonats, genau in dem Augenblick, als die Kirchturmuhr 7-mal schlug, erblickten ein Junge und ein Mädchen das Licht der Welt. Geprägt von dem mit ihrem ersten Atemzug aufgenommenen mystischen Äther und der magischen 7, sollte nunmehr für beide ein außergewöhnlicher Lebensweg beginnen. Außer Tim und Sarah, so wurden die Neugeborenen von ihren Eltern genannt, lagen keine anderen Babys auf der Entbindungsstation. Es schien so, als würden sie sich Bettchen an Bettchen in unmittelbarer Nähe zueinander ausgesprochen wohlfühlen, denn sie weinten fast nie. Da aber jedes Kind aus einer anderen Familie kam, rückte unweigerlich der Tag heran, an dem sie vom Schicksal auseinandergeführt und in ihr elterliches Zuhause gebracht wurden. Der kleine Tim hatte noch einen um 4 Jahre älteren Bruder und war das jüngste Mitglied einer Pferdezüchterfamilie, die auf einem großen Anwesen am Rande der Stadt lebte. Die niedliche Sarah indessen war das einzige Kind ihrer Eltern, Da ihr Vater eine bessere Arbeitsstelle bekam, zog die Familie schon bald nach der Geburt des Töchterchens in eine weit entfernte Großstadt. So wuchsen die beiden Kinder heran, ohne voneinander zu wissen und ohne zu ahnen, welche besonderen Fähigkeiten ihnen in die Wiege gelegt worden waren. 11 Jahre waren seitdem vergangen. In Tims Heimatort waren rätselhafte Dinge geschehen. 5 Kinder und ein junger Mann waren spurlos im nahen Forst verschwunden. Unter den Einwohnern des Städtchens erzählte man sich deshalb nichts Gutes über die endlosen Wälder. Die meisten Menschen waren überzeugt, dass sich in ihren düsteren Tiefen mysteriöse Dinge verbargen. Man mied es schon seit längerem, die schmale Holzbrücke zu überqueren, die über den Wildbach zum Gehölz hinüberführte. Der Schäfer berichtete einst während seiner Einkehr in der Wirtschaft von einer alten, buckeligen Frau, deren Antlitz so hässlich war, dass sie an eine Hexe erinnerte. Manchmal konnte er sie drüben auf der anderen Seite des Wildbaches an einem Lagerfeuer sitzen sehen. In ihrer Gesellschaft befand sich stets eine große, schneeweiße Langhaarkatze. Einige am Stadtrand angesiedelte Landwirte und Pferdezüchter berichteten von kleinen, bunten Lichtwesen. Beim Aufgang der Morgenröte oder auch vor Anbruch der Dunkelheit waren sie hin und wieder flatternd über den Wiesen und zwischen den Ästen der Bäume zu erkennen. Das erweckte den Eindruck, als würden etwas größer geratene, schimmernde Schmetterlinge durch die Lüfte tanzen. Allerdings hielten sich diese zarten Geschöpfe immer nur in einer gewissen Entfernung zu den Menschen auf, denn sie waren sehr scheu. Sobald man näher an sie herantreten wollte, um sie genauer zu betrachten, flogen sie blitzschnell davon, weshalb sie niemand exakt beschreiben konnte. Mancher Schlaue hatte schon versucht, dem Rätsel mit Fotoapparat und Filmkamera auf die Spur zu kommen. Jeder musste jedoch mit Verwunderung feststellen, dass diese Wesen auf den Aufnahmen nicht zu sehen waren. Der bereits ergraute und viele Jahre seinem Amt treu gebliebene Jäger genoss es immer wieder, mit seinen schaurigen Geschichten die Neugier seiner Mitbürger zu schüren. Meist handelte es sich dabei um seine unheimlichen Begegnungen mit heimtückischen, kleinwüchsigen Gestalten. Während seiner Streifzüge durch die Wälder fühlte er sich häufig von ihren leuchtend roten Augen aus dem hohen Dickicht beobachtet. Außerdem berichtete er gerne davon, dass in dem alten Turm oben auf der Anhöhe des Fichtenwaldes angeblich ein arglistiger Hexenmeister sein Unwesen trieb. Vor allem den jüngeren Zuhörern lief bei diesen Erzählungen ein Schauer über den Rücken. Die Älteren dagegen kannten die Geschichten längst. Sie vermuteten zwar, dass einige Berichte durchaus der Wahrheit entsprachen, nahmen sie aber trotzdem lediglich als Unterhaltung zum Zeitvertreib hin. In ihrem Städtchen fürchteten sich die Einwohner nicht, dass sich im Ortsbereich niemals etwas Sonderbares ereignet hatte. Vor Fremden allerdings erzählten sie keine derartigen Geschichten, weil man kein Aufsehen erwecken und Neugierige fernhalten wollte. Tim und Sarah hatten erst vor wenigen Tagen ihren 11. Geburtstag gefeiert und wollten bald auf die höhere Schule wechseln. Für Sarah war dies kein Problem. Ihr gut verdienender Vater finanzierte, wenn es mal notwendig war, Nachhilfestunden für einen stets sehr guten Notendurchschnitt. Sie hatte sich zu einem heiteren und hübschen Mädchen entwickelt, mit blonden, bis zur Taille reichenden gewellten Haaren. Aufgrund ihres herzlichen Wesens mochte man sie in der Schule und unter Bekannten. Die Freizeit verbrachte Sarah meistens mit ihren beiden besten Freundinnen Anna und Elisabeth. Die drei gingen in dieselbe Klasse und hielten wie Pech und Schwefel zusammen. Sehnsüchtig freuten sie sich schon auf die bevorstehenden Sommerferien. Da sie unbedingt das Reiten lernen wollten, war ein Urlaub auf einem großen Reiterhof abseits der Großstadt geplant. Tim dagegen hatte es nicht so leicht. Er musste allein für gute Schulnoten büffeln und auch gelegentlich seinen Eltern bei der Arbeit auf dem Hof zur Hand gehen. In den letzten Wochen fiel ihm das Lernen besonders schwer. Da er ein lebensfroher und unternehmungslustiger Junge war, traf er sich fast täglich mit seinem besten Schulfreund und Banknachbarn Bastian. Es gab Tage, an denen die beiden nur Dummheiten im Kopf hatten und sich bis zum Umfallen austobten. Ab und zu verkrochen sie sich auch gerne ganz oben im Heuschuppen, wo sie Scherze machten und lachten, dass sich die Balken bogen. Doch wenn Tim alleine war, kam häufig seine verträumte und romantische Neigung zum Vorschein. Bei schönem Wetter nutzte er dann die Gelegenheit, sich in der Hängematte auf der Terrasse des Elternhauses oder zwischen den Gräsern draußen auf den weiten Wiesen seinen Phantasien hinzugeben. Dabei stellte er sich aufregende Abenteuer mit fremden Wesen vor, wie er sie aus Fantasiegeschichten kannte und die er gerne einmal erleben wollte. Oft fielen ihm Witze oder lustige Reime ein, die er sich in seinem Taschenbuch notierte. Er vertraute seine geheimen Ideen nur Bastian an, der ihm dabei entweder mit schmunzelnder, bewundernder oder skeptischer Miene zuhörte. Der Schicksalsschlag. Das Warten auf die Sommerferien hatte endlich ein Ende. Es war der letzte Schultag und Sarah würde ihr Zeugnis erhalten. Doch ausgerechnet heute fühlte sie sich scheußlich und strich sich ohne den geringsten Hunger ihr Frühstücksbrot.
»Na, mein Spatz, du bist ja heute so schweigsam. Geht es dir nicht gut?«
Ihr Vater legte die Zeitung beiseite und betrachtete Sarah nachdenklich. Ohne etwas darauf zu sagen, blickte sie appetitlos auf ihr Marmeladenbrot. »Seltsam. Erdbeerkonfitüre mag ich doch sonst so gerne«, dachte sie. Am liebsten wäre sie wieder in ihr Bett gekrochen, um weiter zu schlafen und dieses unerklärliche Lampenfieber zu verdrängen. Auch ihre Mutter, die gerade eine Kanne frischen Kaffee brachte, betrachtete Sarah besorgt. »Es wäre schade, wenn du krank wärst, jetzt da die Ferien beginnen und du auf den Reiterhof willst. Immerhin freust du dich schon so lange darauf.« Sarah hauchte einen Seufzer aus. »Ah! Ich habe nur so ein komisches Gefühl in mir, das mich irgendwie nervös macht. Ich glaube, ich bekomme keinen weiteren Bissen hinunter.« Ihr Vater runzelte die Stirn.
»Du brauchst dich doch nicht aufzuregen. Schließlich hast du ein gutes Zeugnis in Aussicht.«
»Ich weiß ja auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich mache mich jetzt lieber auf den Weg. Anna und Elisabeth werden wahrscheinlich schon auf mich warten.« Genervt legte sie ihr angebissenes Brot auf das Brotzeitbrett zurück, schnappte sich ihre Sachen und ging zur Tür.
»Heute am letzten Schultag wirst du bestimmt früher als sonst nach Hause kommen. Ich fahre mit deiner Mutter in die Stadt und weiß nicht genau, wann wir wieder zurück sind. Wir legen dir vorsichtshalber den Haustürschlüssel draußen unter die Fußmatte«,
rief ihr Vater ihr hinterher. »Alles klar, dann bis nachher, tschüss«, antwortete Sarah gleichgültig, noch bevor die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Nach der Verteilung der Zeugnisse durften die Schüler und Schülerinnen die Schule verlassen. Da nun die anstrengenden Prüfungswochen der Vergangenheit angehörten, sahen alle erleichtert den endlich beginnenden Sommerferien entgegen. Sarahs Gemütszustand hatte sich dank ihrer Freundinnen ein wenig aufgehellt. Da es noch mitten am Vormittag war, plauderte sie vor dem Schuleingang eine Weile mit Anna und Elisabeth. »Also bis dann. Ich werde heute schon mal beginnen, meine Sachen für den Reiterhof zusammenzupacken. Kann unsere Abreise übermorgen kaum mehr erwarten«, verabschiedete sie sich voller Zuversicht. Anschließend stieg Sarah wie immer auf ihr Fahrrad und fuhr nach Hause. Während der Heimfahrt kroch jedoch erneut dieses unangenehme Gefühl in ihr hoch. Je mehr sie sich ihrem Zuhause näherte, desto stärker empfand sie eine schleichende Angst. Etwas schien ihr die Kehle zuzuschnüren, was ihr fast die Luft zum Atmen raubte. »Wieso geht es mir denn jetzt schon wieder so mies?« murmelte sie und schnaufte einige Male tief ein und aus. Nachdem Sarah in die ruhig gelegene Siedlungsstraße zum Haus ihrer Eltern eingebogen war, jagte ihr plötzlich ein gewaltiger Stich durchs Herz. In der Einfahrt der gepflegten Doppelhaushälfte parkten ein Streifenwagen der Polizei und ein Fahrzeug mit der Aufschrift Kreisjugendamt. Zwei Polizeibeamte, eine Frau mit einem Aktenkoffer und mehrere Leute aus der Nachbarschaft unterhielten sich vor dem Gartentor. Was hatte das zu bedeuten? Wie es aussah, musste etwas Schlimmes geschehen sein. Sarah bekam die wenigen Meter, die noch zu fahren waren, so weiche Knie, dass sie von ihrem Fahrrad absteigen musste. Einer der Polizisten kam nun auf sie zu.
»Guten Tag«,
grüßte er mit besonnener Miene und reichte ihr dabei die Hand.
»Du bist wohl Sarah, stimmt's?«
Sie spürte, wie ihr Herz wild in der Brust pochte. Was wollte der Polizist von ihr?
»Ja, die bin ich«,
sie schaute ihn unsicher an.
»Ist etwas passiert? Wo sind meine Eltern?«
Der Polizist sah sie durch seine kantigen Brillengläser einen Augenblick nachdenklich an und meinte dann,
»Das würde ich dir gerne drinnen im Haus mitteilen. Könnten wir vielleicht hineingehen?«
»Nein, ich möchte nicht zuerst ins Haus gehen.«
Als der Polizist nach ihrem Arm greifen wollte, wich sie einige Schritte zurück.
»Ich will jetzt gleich wissen, was geschehen ist.«
Der Polizist seufzte.
»Nun, deine Eltern hatten einen Autounfall«,
erklärte er dann behutsam. Sarah war einen Moment wie vor den Kopf geschlagen.
»Sind sie verletzt? Wie geht es ihnen?«
Ehe der Polizist antworten konnte, kam die Frau mit dem Aktenkoffer auf Sarah zu und drückte ihre Hand.
»Grüß dich, ich bin Frau Berling und komme vom Jugendamt. Wollen wir nicht lieber doch hinein ins Haus gehen? Dort könnten wir uns ungestört unterhalten, ohne dass andere dabei zuhören.«
Sarah sah von einem zum anderen und nickte schließlich. Ihr war ganz schlecht, doch sie kamen gar nicht mehr bis zum Haus.
»Das arme Ding hat doch jetzt niemanden mehr.«
Es waren die Worte eines der neugierig herumstehenden Nachbarn, die Sarah im Vorbeigehen aufschnappte und die sich schlagartig begreifen ließen, weshalb man mit ihr unter vier Augen sprechen wollte. Die Angst vor der Wahrheit stieg in Sarah auf wie eine dunkle Flut. Vor ihren Augen begann sich mit einem Mal alles zu drehen und die Stimmen der Leute um sie herum rückten in weite Ferne. Sie bemerkte nicht mehr, wie ihr der Fahrradlenker aus den Händen glitt und ihre Füße den Boden unter sich verloren. Dann versank sie in Stille und Dunkelheit. Ein intensiver Arzneigeschmack in ihrem Mund holte sie kurz darauf wieder ins Bewusstsein zurück. Noch ein wenig benommen stellte Sarah fest, dass sie zu Hause auf der breiten Polstercouch im Wohnzimmer lag. Die Frau vom Jugendamt stand heruntergebeugt vor ihr und kontrollierte aufmerksam ihren Pulsschlag.
»Na, geht es dir wieder besser?«
»Ja, ein bisschen«,
hauchte Sarah, wobei ihr Blick zu dem neben der Couch stehenden Polizisten wanderte.
»Sie hatten doch vorhin einen Unfall erwähnt. Was ist mit meinen Eltern?«
Sie fror plötzlich und ihre Hände begannen zu zittern. Noch bevor er Sarah antworten konnte, kam ein Sanitäter zur Tür herein.
»Das Mädchen hat angeblich einen Schock erlitten«,
war eine Stimme von draußen leise durch das gekippte Fenster zu hören.
»Hallo«,
grüßte sie der Sanitäter freundlich. Er deckte Sarah mit einer Wolldecke zu und stülpte ihr ein Blutdruckmessgerät um den linken Oberarm.
»So, und nun noch ein kleiner Piekser, dann wird dein Schüttelfrost gleich wieder vergehen«,
meinte er und verabreichte ihr anschließend eine Beruhigungsspritze in den anderen Arm. Eine entspannende Wärme breitete sich in Sarahs Körper aus. Frau Berling vom Jugendamt und der Polizeibeamte nahmen in den Sesseln neben ihr Platz. Sie machten zwar einen scheinbar entspannten Eindruck, doch Sarah konnte an ihren konzentrierten Gesichtszügen erkennen, dass sie etwas zu berichten hatten, das ihnen nicht leicht fiel.
»Ich möchte jetzt endlich wissen, was genau geschehen ist und wo meine Eltern sind«,
bat sie und raffte sich ein wenig auf. Nach einem kurzen Räuspern meinte der Polizist dann,
»Wie ich dir ja bereits mitteilte, Hatten deine Eltern einen schweren Autounfall?«
Er stockte kurz und wollte weitersprechen. Da unterbrach ihn Sarah ungeduldig. »Hat man sie denn ins Krankenhaus gebracht?«
»Nein«, fuhr Frau Berling daraufhin fort. »Du musst nun stark sein. Deinen Eltern konnte leider nicht mehr geholfen werden. Sie waren sofort tot, mussten also nicht leiden.«
Sarah glaubte, die ganze Welt würde um sie herum zusammenbrechen.
»Oh nein«, flüsterte sie, »das muss ein Irrtum sein.«
Aber sie wusste, dass es keiner war. Sie spürte, wie dicke Tränen aus ihren Augen quollen und sich unendliche Hilflosigkeit in ihr ausbreitete. Am liebsten hätte sie all ihr Leid herausgeschrien, doch zugleich war es, als würde ein riesiger Felsbrocken auf ihrer Brust liegen. Wie benebelt stand Sarah auf und stieg die Treppe hinauf in das obere Stockwerk. Sie öffnete die Tür zum Schlafzimmer und warf sich auf das Bett ihrer Eltern.
»Mama, Papa, bitte lasst mich nicht allein auf dieser Welt zurück. Ich habe euch doch so lieb und brauche euch so sehr«,
flehte sie weinend und presste das tränennasse Gesicht ins Kissen der Mutter, in dem noch der leichte Geruch ihres Parfums hing. Da hörte sie auf einmal die sanfte Stimme ihrer Mutter. »Sei nicht traurig, mein Liebling, und sorge dich nicht, denn es geht uns gut. Bald wirst du nicht mehr alleine sein.«
»Mama«,
wispelte Sarah und sah verwundert auf. Ein angenehmes, geborgenes Gefühl durchströmte ihren Körper und sie fühlte die Gegenwart ihrer Mutter. Von nun an war Sarah sich bewusst, dass ihre Eltern auch nach dem Tod bei ihr seien und sie sich irgendwann wiedersehen würden. Sie beruhigte sich allmählich, setzte sich auf und wischte die Tränen aus dem Gesicht. »Darf ich dir ein Taschentuch leihen?«, fragte Frau Berling, die gerade das Schlafzimmer betrat und ihr ein weißes Tuch überreichte. Sarah schneuzte sich ordentlich die Nase, atmete schwermütig durch und versuchte, sich so gut es ging, zusammenzureißen. Da kam auch der Polizeibeamte in den Raum. Er zog einen Notizblock aus der Brusttasche seiner Uniform und fragte dann behutsam,
»Hast du Verwandte in der Nähe?«
Sarah dröhnte von all der Aufregung und dem Weinen der Kopf, doch sie bemühte sich, eine vernünftige Antwort zu geben.
»Meine Verwandten mütterlicherseits leben leider im Ausland, in Australien. Da wäre dann noch die Schwester meines Vaters. Sie wohnt ungefähr 200 Kilometer von hier entfernt, in meinem Geburtsort.«
»Na also«,
erwiderte der Polizist,
»dann werden wir gleich mal deine Verwandten verständigen. Als erste wäre wohl deine Tante väterlicherseits anzurufen. Schließlich muss sich doch jemand um dich kümmern.«
»Aber ich kenne meine Tante überhaupt nicht. Mein Vater hat sich angeblich nicht besonders gut mit ihr verstanden, deshalb hatten wir kaum Kontakt zu ihr.«
»Nun warte erst mal ab, bis ihr euch miteinander bekannt gemacht habt. Vielleicht ist sie ja sogar ganz nett.«
Sarah saß traurig am Bettrand und presste hilflos das Kissen ihrer Mutter an sich.
»Wenn ich doch nur selbst tot wäre«,
dachte sie und ließ den Kopf hängen.
»Dann werde ich jetzt mit meinem Kollegen zurück ins Polizeibüro fahren, um von dort aus alles Notwendige in die Wege zu leiten. Frau Berling wird bei dir bleiben, bis jemand von deinen Verwandten hier eintrifft. Du kannst dich ihr ruhig anvertrauen, und sie wird dir bestimmt all deine Fragen beantworten.«
Mit diesen Worten verabschiedete sich der Polizist und versprach, am nächsten Tag wieder vorbeizukommen.
»Eigentlich würden wir auch ganz gerne bei dir bleiben«,
klang es überraschend von der Schlafzimmertür herüber, durch die völlig unerwartet Anna und Elisabeth traten.
»Meine Mutter erfuhr beim Einkaufen von dem Unglück und erzählte mir davon, als ich von der Schule nach Hause kam. Ich habe gleich darauf Elisabeth angerufen und wir entschlossen uns, sofort nach dir zu sehen«,
erklärte Anna, die nun selbst wässrige Augen bekam. Sarah steckte ein dicker Kloß im Hals, und sie brachte kein Wort hervor. Sie streckte ihre Arme nach den beiden Freundinnen aus, die sie tröstend umklammerten und mit ihr weinten. Schließlich gingen die Mädchen gemeinsam über die moderne Holztreppe hinunter in das große Wohnzimmer. Dort saß in der Stille des Raumes
Kaum wahrnehmbar, lediglich Frau Berling, die eifrig etwas in ein vor ihr liegendes Heft schrieb. Es war eine unbehagliche Ruhe eingekehrt. Die Polizeibeamten und der Sanitäter hatten bereits das Haus verlassen, und auch die neugierigen Nachbarn draußen vor dem Gartenzaun waren gegangen. Sarah hockte sich, das Kopfkissen ihrer Mutter noch immer an sich drückend, in die Rundecke der Polstercouch. An ihre rechte und linke Seite kuschelten sich Anna und Elisabeth. Sarah war erleichtert, weil ihre Freundinnen und Frau Berling bei ihr blieben, denn Einsamkeit hätte sie jetzt bestimmt nicht ertragen. Außerdem tat es ihr gut, sich dem Kummer von der Seele reden zu können. Es bot sich nun auch die Gelegenheit, noch einiges über den Unfallhergang zu erfahren. So ließ sie sich von Frau Berling darüber aufklären, dass ein Lastwagenfahrer an der Kreuzung vor dem Gerichtsgebäude das Auto ihrer Eltern übersehen hatte. Er war frontal mit ihnen zusammengestoßen. Laut Arztbericht waren beide nach dem heftigen Aufprall sofort tot gewesen. Der Lastwagenfahrer war mit Verletzungen in das nächste Krankenhaus eingeliefert worden. Sarah kam das alles wie ein Albtraum vor, aus dem sie nicht mehr aufzuwachen schien. Von erneutem Weinen überwältigt vergrub sie schluchzend ihr Gesicht in den Händen. So verbrachte sie in Gesellschaft von Frau Berling, Anna und Elisabeth mit Plaudern, Weinen und Trösten die kaum verrinnenden Stunden des Nachmittags. Sarah blickte immer öfter auf die tickende Pendeluhr an der Wohnzimmerwand und erwartete mit wachsender Nervosität die Ankunft ihrer Tante. Es war schon fast Abend, da hörte sie endlich ein Auto vorfahren. Vom Fenster aus erkannte sie an dem roten Sportwagen das Kennzeichen ihres Geburtsortes. »Das wird nun wohl die Tante sein, bei der ich künftig bleiben soll«, dachte sie und wäre dabei am liebsten davongelaufen. Als kurz darauf die Glocke am Hauseingang schellte, öffnete Sarah zaghaft die Tür. Vor dem Fußabstreifer stand eine schlanke Dame in grauem Nadelstreifenkostüm. Die dunkelhaarige Fremde, welche ihr mit einem liebenswürdigen »Hallo« die Hand reichte, wirkte zwar etwas geknickt, aber dennoch sympathisch. »Du bist wohl meine Nichte Sarah«, »darf ich eintreten?«, fragte sie. »Ja, natürlich, kommen Sie nur herein.« Schüchtern wich Sarah zur Seite und machte Platz. »Du darfst mich gerne Tante Betty nennen, schließlich sind wir doch verwandt«, bekam sie freundlich angeboten. Sarah führte ihre Tante ins Wohnzimmer und machte sie mit Frau Berling und ihren beiden Freundinnen bekannt. Es wurde nicht lange miteinander geplaudert, denn Frau Berling hatte ein paar wichtige Fragen an Sarahs Tante zu stellen. Nebenbei machte sie kurze Einträge in ihr Heft. Als sie sich anschließend verabschiedete und auch Anna und Elisabeth nach Hause gingen, begann es draußen bereits zu dämmern. Sarah war nun mit ihrer Tante allein. Während die beiden allmählich in ein Gespräch fanden, bemerkte Sarah, dass sie nicht als Einzige um ihre Eltern trauerte. Obwohl Tante Betty viele Jahre in Zwietracht mit ihrem Bruder gelebt hatte, weinte sie dennoch herzergreifend um ihn und seine Frau. Wehmütig seufzte sie und tupfte sich mit dem Taschentuch die Tränen aus den Augen. Durch den gemeinsamen seelischen Schmerz fühlte Sarah nun eine gewisse Verbundenheit mit der fremden Frau wachsen. Zwei Tage später war die Beerdigung der Verunglückten und somit die schwerste Stunde in Sarahs Leben. Sie hatte nicht nur Abschied von den geliebten Eltern zu nehmen, sondern auch von ihrem trauten Heim und den langjährigen Freundinnen. Die beiden begleiteten Sarah nach der Beisetzungszeremonie bis zum Friedhofstor. Dort umarmten sich die Freundinnen und sagten einander Lebewohl.
»Ihr werdet mir doch hoffentlich hin und wieder mal schreiben oder mich anrufen«, fragte Sarah.
»Das ist doch klar. Wir werden uns bald bei dir melden«, versprach Anna.
»Und vielleicht erlaubt dir deine Tante ja, dass du uns in den nächsten Ferien besuchen kommst«, meinte Elisabeth, deren Augen einen kleinen Hoffnungsschimmer auf ein Wiedersehen verrieten.
»Also, dann macht es gut, ihr zwei. Ich werde euch sehr vermissen«,
hauchte ihnen Sarah noch zu, bevor sie traurig zu Tante Betty ins Auto stieg. Vom wiederholten Weinen geplagt, saß ein so dicker Brocken in ihrer Kehle, dass sie beim besten Willen kein weiteres Wort mehr hervorgebracht hätte. Sie fuhren ein letztes Mal zum Elternhaus, wo schon die gepackten Koffer im Hausflur zum Abholen bereitstanden. Wieder mit den Tränen ringend, ging sie noch einmal durch alle Räume und nahm Abschied. Sarahs Zimmer stand bereits leer. Ihre Tante hatte die Möbel am Vormittag von einer Spedition abholen lassen, um sie für Sarah in deren neues Zuhause bringen zu lassen. Selbst die Gardinen am Fenster hatte man entfernt. Lediglich ihre drei großen Poster klebten noch an der rechten, purpurrot gestrichenen Wand. Sarah verspürte kein Bedürfnis, sie abzunehmen.
»Was soll ich jetzt noch mit diesen Bildern? Sie interessieren mich nicht mehr.«
Gleichgültig blieb ihr Blick für einen Moment daran hängen. »Nun komm schon, wir müssen losfahren«, rief ihre Tante vom Hauseingang. Trübselig machte sich Sarah nun auf den Weg in ihre neue, wartende Heimat.